Ende des gepflegten Ideequadrat-Podcasts. Heute will ich in dieser wahrscheinlich sehr kurzen oder recht kurzen Episode eine Buchempfehlung machen. Das war ja auch mit ein Ziel, zunehmend wirklich kurze Episoden zu veröffentlichen und Ihnen dabei hilfreiche Tools, Tipps, Bücher, Links, Methoden und so weiter und so weiter zu empfehlen. Und das will ich hiermit tun. Ich werde auch in Zukunft meine Werbeblogs, die ich am Anfang immer hatte, weglassen. Die Einkommen aufgrund der Werbung halten sich dann doch ein bisschen in Grenzen. Deswegen jetzt eher der Versuch, Ideequadrat, den Podcast etwas, sagen wir mal, professioneller auch zu gestalten. Ich komme zum Schluss dann auch noch zu einer kleinen Ankündigung, was den Podcast betrifft. Und jetzt aber los zur Buchempfehlung. Die Buchempfehlung bezieht sich dieses Mal auf das Buch Musterbrecher X. Ein Prospekt für mutige Führung von Stefan Kaduk, Dirk Osmetz und Hans A. Wüthrich. Ganz kurz zu den Autoren, die das Buch geschrieben haben. Die Autoren sind selbst Berater. Und wenn man sich unter Musterbrecher schaut, also unter Musterbrecher einfach googelt, dann findet man Stefan Kaduk als Gründer der Musterbrecher Management Berater, genauso wie Dirk Osmetz als Musterbrecher Management Berater, so nennt sich deren Firma. Und Hans A. Wüthrich ist Professor und Inhaber des Lehrstuhls für internationales Management an der Universität der Bundeswehr in München. Diese drei also haben dieses Buch Musterbrecher X veröffentlicht, in dem sie mit dem Untertitel eben ein Prospekt für mutige Führung, in dem sie 10 sozusagen Thesen darstellen, darlegen und erläutern, wie Menschen in Organisationen, Mitarbeitende in Organisationen und Organisationen insgesamt Veränderungen ermöglichen vor dem Hintergrund zu sagen, okay, wie kann man neue Aspekte, neue Wege, neue neue Organisationsdesign, dieses klassische Change Management anders gestalten, so dass man mit den komplexen Rahmenbedingungen, die sich ja zunehmend ergeben, besser umgehen kann. Ich will kurz diese 10 Thesen sozusagen vorstellen. Sie sind immer in dem Bereich gestaltet von einem Punkt vor einem anderen Punkt. Das kennt man so ein bisschen aus diesem agilen Manifest. Also etwas ist wichtiger. Das eine ist nicht unwichtig, aber das andere ist wichtiger. Die erste These lautet Experiment vor Plan. These Nummer 1, Experiment vor Plan. Das fokussiert darauf, dass wirklich klassisches agiles Management, was dahinter steht, oder diese agile Management-Haltung, wegzukommen von dieser Grundhaltung, dass man nichts anfangen darf, bevor man es nicht genau verstanden hat oder bevor man nicht genau das Ende von dem kennt, wo es da hingehen soll. Dieser ganze Aspekt der Steuerung und Planung, der damit angesprochen ist, zu sagen, wir brauchen Organisationen und Organisationen müssen sich so gestalten, dass das Experimentieren, dass diese experimentelle Grundhaltung in den Vordergrund rückt. Sie schreiben, ich zitiere, intellektuell sehen viele ein, dass sie experimentierfreudiger werden müssen. Nicht umsonst findet man in Unternehmen Aufrufe, die lauten, probiert mutig Neues aus. Der Übergang vom Erkennen zum Handeln fällt indes schwer. Zitat Ende. Ja, also die Unternehmen haben erkannt, wir müssen schneller, flexibler, experimenteller und so weiter werden. Dann gibt es solche kulturverändernden, glaubt man zumindest, Aussagen wie, jetzt seid doch mal mutiger, jetzt seid doch mal experimenteller, probiert doch mal Dinge aus, wird dann ausgerufen, gegebenenfalls auch in irgendwelchen Leitbildern oder sowas festgeschrieben. Und die Handlung bleibt dann aus. Es bleibt genauso wie vorher. Also es ist mehr, also diese experimentelle Grundhaltung ist eben mehr als nur zu sagen, ja, lass uns mal ein paar Experimente machen, ohne dass das dann passiert, sondern es geht wirklich darum, auch Rahmenbedingungen zu schaffen, die diese experimentelle Grundhaltung ermöglichen. Damit einher geht natürlich, dass auch Scheitern dieser Experimente möglich wird, wenn man davon Scheitern sprechen kann. Aber wenn man das als Experiment sieht, dann können Experimente ja eigentlich nicht scheitern, weil man quasi nur eine Hypothese hat und die sich dann eben nicht bestätigt. Also deutlich weniger scheitern in diesem negativen Sinne, wie wenn man lange Jahre oder lange Zeit zumindest einen Plan macht und dann die Ausführung in diesem klassischen Projektmanagement-Denkweise, die Ausführung dann davon oder dann darunter eben nicht mehr funktioniert. Das war These 1, es ist ganz interessant, am Ende dieser Erläuterung der Thesen kommen immer Fragestellungen, die ja nochmal zusammenfassen, wie diese These zu verstehen ist. Sie schreiben dazu, ich lese diese Fragen mal vor, Musterbrecher fragen sich, was weiß ich alles noch nicht und wo führt mein Wissen zu den falschen Antworten? Zweite Frage, gebe ich einer neuen Erfahrung eine Chance? Dritte Frage, vertraue ich der Planung oder bin ich bereit, ergebnisoffen und mit verschiedenen Hypothesen zu experimentieren? Nächste Frage, bin ich mir bewusst, dass Experimente im Grunde gar nicht scheitern können? Und Frage Nummer 5, bin ich bereit, etablierte Managementpraxis zu hinterfragen? Ja, also wenn man sich damit befasst, sich einfach mal diese Fragen selber zu stellen und selber zu beantworten, kommt einem dann entgegen, um auf dieser experimentellen Grundhaltung weiterzugehen. Sie bringen die These auf den Punkt mit dem Satz, die Organisation als Labor verstehen. Musterbrecher geben sich die Lizenz zum Experimentieren. These 2 lautet Urteilskraft vor Instanz. Das ein bisschen zu erläutern. Urteilskraft. Es ist sicherlich sinnvoll, dass es Experten gibt, wenn beispielsweise der Computer nicht mehr funktioniert oder hier als Beispiel beschreiben Sie es, dass die Heizung kaputt ist und der Arzt im Krankenhaus sollte auch wissen, wann er welche Haut durchschneidet, damit er zu irgendeinem Organ vordringt, damit nicht irgendwie die falschen Dinge repariert werden. Und macht es wenig Sinn, halt irgendwie die Bremsscheiben vom Auto auszutauschen. Das beschreiben Sie als Beispiel. Aber in dieser heutigen Welt, in dieser komplexen Welt, ist dieses Expertentum natürlich wichtig für bestimmte Probleme, die da sind. Aber für die Probleme, wo man überhaupt noch gar keine Lösung für hatte, also gar keine Experten für hat, ist es wichtiger, diese Urteilskraft auszubilden, also über Intuition und Dinge auszuprobieren, eben diese experimentelle Grundhaltung zu leben, macht dabei mehr Sinn. Diese Grundfragen, die auch hier bei dieser These wieder angeführt werden, lauten, welche Instanzen führen zu Entmündigung? Ja, also wo werden Experten eingesetzt, die dann die Entmündigung dieser neuen Lösungen herbeiführen? Zweite Frage, bin ich bereit, konsequent auf diejenigen zu hören, die wirklich etwas zu sagen haben? Frage 3, welche eigene Unsicherheit führt dazu, dass ich nicht immer auf die Urteilskraft aller vertraue? Und Frage Nummer 4, auch sehr spannend, für welches Menschenbild entscheide ich mich? Ja, also vertraue ich nur dem Experten, der halt irgendwie über Zertifikate nachgewiesen hat, was er alles sozusagen gelernt hat, oder brauche ich nicht für diese neue Herangehensweise in dieser neuen Welt eine ganz andere, ja, ein ganz anderes Menschenbild auch dahinter? These Nummer 3, harter Pol vor Regeln. Harter Pol vor Regeln, das ist oder fokussiert ganz kurz zusammengefasst darauf, dass es mehr Sinn macht, sowas wie, sagen wir mal, Rahmenbedingungen festzusetzen in der Organisation und alles, was zwischen diesen Rahmenbedingungen passiert, quasi selbst organisiert entstehen zu lassen. Diese Rahmenbedingungen jedoch tatsächlich als sehr, sehr harten Pol zu fixieren, wo, ja, wo man auch nicht drüber hinausgehen kann. Hat quasi sowas von der Vorstellung her sowas wie so ein Grundgesetz. Da sind Prinzipien drin, Gesetze drin beschrieben. Alles, was aber zwischen diesen Gesetzen passiert, ist möglich. Sie schreiben das kurz zusammengefasst: Verzicht auf Regelketten, Musterbrecher definieren einen harten Pol und lassen maximale Freiheit zu. Ja, diese Fragen dazu wieder kurz zitiert. Frage Nummer 1: Wie reagiere ich im Berufsalltag auf Überraschungen? Mit welchen harten Polen arbeite ich in meinem Führungsalltag? Frage Nummer 3: Welche Bevormundungen schränken jenseits des harten Pols den Freiraum ein? Also welche Regeln auch dabei? Und Frage Nummer 4, wie gestalte ich Prozesse, damit sie bei Überraschungen nicht weiterlaufen? Ja. Kann man alles in der Tiefe erläutern, aber das ist hier nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern ich will einfach erstmal nur das Buch vorstellen. Die vierte These lautet Weglassen vor Hinzufügen. Ja, das fokussiert darauf, dass eben auch wieder aus diesem Regelkontext innerhalb der Organisationen es wenig Sinn macht, neue Regeln einzuführen. Es macht wenig Sinn, ein neues Betriebssystem in die Organisation reinzugeben. Es ist immer so diese Kritik bei beispielsweise Holacracy oder bei diesen ganzen Managementmodellen, die es da so gibt. Da werden anstatt oder zusätzlich zu den bestehenden Regeln werden neue Regeln aufgeführt, wodurch der Regelwust sozusagen wirklich unüberschaubar wird. Und die viel sinnvollere Möglichkeit, um die Organisation schneller, agiler und flexibler auch zu gestalten, ist sinnlose Regeln, sinnlose Rahmenbedingungen wegzulassen. Die Fragen, die Sie stellen, lauten: Was habe ich im letzten Jahr entlernt, also verlernt? Das ist viel spannender als was habe ich gelernt, was habe ich denn im letzten Jahr verlernt? Frage Nummer 2, wie verhindere ich möglicherweise, dass Mitarbeiter agil arbeiten können? Also wie verhindere ich, dass Mitarbeiter agil arbeiten können? Frage Nummer 3, glaube ich, dass Agilität geschult werden kann? Frage Nummer 4, was halte ich von dem Satz, ohne Stellenbeschreibungen machen alle, was sie wollen? Und Nummer 5, beherrsche ich die Kunst, manche Dinge einfach wegzulassen? Auf den Punkt, zurück zum Kern, Musterbrecher legen ihr Augenmerk auf das Nicht-mehr-Tun und lassen weg. Ja, also dieser Fokus auf die Kernaufgaben auch der Organisation, anstatt darauf, immer mehr Dinge tun zu müssen und dadurch die Freiheit in der Organisation einzuschränken. These Nummer 5, machen vor Aufregen, finde ich auch eine ganz lustige These, die darauf fokussiert, nicht die möglichen Schwierigkeiten, die möglichen Probleme, die möglichen Grenzen in den Vordergrund zu stellen, sondern erstmal auch wieder in Verbindung mit dieser experimentellen Grundhaltung, erstmal darauf zu fokussieren, was machbar wäre, was möglich ist. Sie bringen diese These auf den Punkt mit dem Satz, Windmühlen drehen sich überall, Musterbrecher regen sich ab und fangen an. Sie unterstreichen diesen Satz mit den Fragen, auf welche Weise ignoriere ich Windmühlen, ohne mich angreifbar zu machen? Frage Nummer zwei, berichte ich meinen Kollegen genauso oft von meinen motivierenden Windmühlen, wie ich mich über das Qualitätsmanagement aufrege? Und Frage Nummer drei, wie viel Zeit habe ich in der letzten Woche damit verbracht, mögliche Erwartungshaltungen von Vorgesetzten zu antizipieren? Finde ich wirklich interessant, sich darauf zu fokussieren, wie oft wird in Organisationen rumgejammert, wie schlimm und wie schwierig alles ist, anstatt sich darauf zu fokussieren, zu sagen, was läuft denn eigentlich gut? Was ist denn eigentlich wirklich das Positive hier? Und wie können wir dieses Positive auch weiter gestalten, um damit ja, die Organisation auch weiterzubringen? Frage Nummer, oder nicht Frage, sondern These Nummer 6, Robustheit vor Effizienz. Robustheit vor Effizienz fokussiert darauf, dass es nicht unbedingt zwingend sinnvoll ist, die Dinge immer nur effizient zu machen, sondern ja, zu überlegen, wie können die Strukturen, die Rahmenbedingungen und so weiter so aufgestellt werden, dass sie robust sind für die sich ergebenden Veränderungen. Die dahinterstehenden Fragen lauten, wann habe ich das letzte Mal die Formulierung verwendet, man müsse endlich eine neue Kultur schaffen? Frage Nummer zwei, glaube ich, dass man in meinem Unternehmen wertschätzender und vertrauensvoller miteinander umgeht, nur weil man einen Kulturbotschafter hat? Frage Nummer drei, wie oft verwechsle ich in meiner Organisation berechenbare Reorganisationskosmetik mit Strukturveränderungen, die wirklich einen Unterschied machen? Frage Nummer vier, welche Kultur hat aufgrund welcher vorhandenen Strukturelemente keine Chance? Die ganzen Fragen fokussieren natürlich darauf, dass Kulturveränderungsprogramme. Ja, jetzt wollen wir auch mal hier innovativer werden und wir müssen mal wertschätzender miteinander umgehen und wir müssen mal schneller werden und so weiter und so weiter, dass diese ganzen Kulturveränderungsprogramme, die irgendwie oftmals ja, Hochkonjunktur zu haben scheinen, dass die nicht funktionieren, weil sich Kultur durch die in der Organisation vorherrschenden Regeln und Strukturen ergibt. Ja, Sie bringen diese These Nummer 6 auf den Punkt. Es beginnt immer mit der Struktur. Musterbrecher verschwenden keine Zeit für Kulturprogramme. Ja, und dann ist immer die Frage, welche Strukturen bewirken denn tatsächlich eine Veränderung? Frage, na, These, schon wieder Frage gesagt. These Nummer 8, kunterbunt vor digital. Das finde ich natürlich aus meiner eigenen Perspektive, wo ich gerade irgendwie relativ häufig unterwegs bin in sozialen Organisationen zu dieser Frage, wie gestalten wir denn unsere Digitalisierung und wie können wir digitaler werden und so weiter, finde ich das tatsächlich eine ganz hilfreiche These, dass es eben in Organisationen auch dazu kommen kann, Unschärfe und Widersprüche zu akzeptieren. Das schreiben Sie in dieser These als letztes. Musterbrecher fühlen sich im Farbspektrum der Grautöne wohl. Es geht bei dieser ganzen Digitalisierungsdiskussion eben nicht darum, entweder oder. Also es geht nicht darum zu sagen, entweder digital oder analog. Ja, auch gerade in sozialen Organisationen nicht, die definitiv auf analoge Beziehungen angewiesen sind. Also der Kontakt mit Menschen und der direkte Kontakt mit Menschen hat natürlich immer seine Berechtigung, aber es gibt dann ganz viele Graustufen bis hin zu rein digitalen Geschäftsmodellen, auch in Organisationen der Sozialwirtschaft. Aber dazwischen gibt es eben auch die Möglichkeit zu sagen, naja, okay, wir haben den Kontakt zu unseren Klienten beispielsweise über digitale Tools, digitale Kommunikationsmessenger oder sonst irgendwas. Also alles, was es da so gibt in diesem Kontext. Aber Die Beratung beispielsweise findet dann direkt bei uns vor Ort statt. Oder wir nutzen natürlich für unsere asynchrone Kommunikation, asynchrone interne Kommunikation, sowas wie Slack oder Jammer oder sonst irgendwas, welche Tools da irgendwie vorhanden sind. Darüber hinaus unterhalten wir uns aber natürlich auch vor allen Dingen bei emotional relevanten Themen innerhalb der Organisation direkt von Angesicht zu Angesicht. Und da gibt es eben ganz viele Graustufen und auf keinen Fall ein Entweder oder. Die Fragen zu dieser These lauten bei diesem Buch Musterbrecher X lauten: Wie gehe ich mit Befragungsergebnissen um, aus denen ich nicht richtig und falsch ableiten kann? Erst, auch damit ist diese Widersprüchlichkeit angesprochen, die ja, mit denen wir wohl, mit der wir wohl zunehmend umgehen müssen. Frage Nummer zwei: Ertrage ich es, wenn jemand meinen scheinbar fehlenden roten Faden moniert, obwohl ich auf widersprüchliche Anforderungen reagieren muss? Frage Nummer drei: In welchen Momenten versuche ich, die digitale Logik in meinem täglichen Führungshandeln anzuwenden? Ja, also tägliches Führungshandeln als eben Mischung aus analog und digital, aus synchroner Kommunikation direkt und aus asynchroner Kommunikation, aus Empathie, aus Gefühlen, Emotionen und so weiter und so weiter. Und wann versuche ich das nur auf diese rein digitale Logik zu übertragen? Frage Nummer vier: Wann habe ich das letzte Mal vor meinen Mitarbeitern zugegeben, dass ich eine Entscheidung mit großer Tragweite nicht objektiv belegen kann? Wann haben Sie das das letzte Mal gemacht? Ganz spannend, oder? Habe ich die Nebenwirkungen im Blick, wenn ich Gerechtigkeit über Management und nicht über Führung herstellen will? Ja, Sie. Finde ich eine ganz, ganz spannende These, wirklich dieses Digitale oder dieser ganzen Aspekt der Digitalisierung in diesen Graustufen zu betrachten und nicht zu sagen, nur weil es digital ist, ist es besser. These Nummer 9, und damit sind wir schon fast am Ende. These Nummer 9 lautet: Verstehen vor Verändern. Verstehen vor Verändern fokussiert darauf, dass ich erstmal verstehen oder mich damit beschäftigen muss, was denn überhaupt ist, also der Ist-Zustand überhaupt erstmal wahrzunehmen und mich da reinzubegeben, bevor ich dann damit anfange zu verändern. Also eben auch das kann man wieder gut auf diesen Bereich der Digitalisierung übertragen. Nur Digitalisierung, weil es was anderes ist, macht keinen Sinn, sondern die Frage ist immer dabei, wo macht, ja, in dem Fall dann Digitalisierung in Ihrer Organisation tatsächlich Sinn. Und das zu verstehen, das zu analysieren, darauf zu schauen, das ist als erster Schritt definitiv wichtiger als die Veränderung. Die Fragen, die Sie sich dazu stellen können, die hier aufgeführt sind: Frage Nummer 1: Weiß ich, wie die Mitarbeiter, mit denen ich täglich zusammenarbeite, gelingende Kundenorientierung praktizieren? Ja, also der Aspekt Kundenorientierung überhaupt ist für soziale Organisationen aus meiner Perspektive zukünftig zwingend wichtiger. Das ist ein anderes Thema. Aber wie wird das überhaupt hergestellt? Kann ich das überhaupt verstehen? Zweite Frage: Bin ich mir darüber im Klaren, ob mein eigener Fahrstil die Arbeit der anderen behindert oder fördert? Ja, also weiß ich überhaupt, wie das ankommt, wie ich hier agiere? Frage Nummer drei: Wie viel Zeit pro Woche investiere ich für die Umsetzung von Veränderungsvorhaben gemäß der herkömmlichen Implementierungslogik und wie viel Zeit für das Verstehen der Bandbreiten von Menschen? Frage Nummer vier: Welche Situation oder welcher Impuls hat dazu geführt, dass ich persönlich in den letzten Jahren die Spur gewechselt habe? Ja, da geht es auch ganz viel ja, eigene persönliche Veränderung. Davon kann ich mir sicherlich selber eine Scheibe abschneiden. Das fällt mir immer noch wahnsinnig schwer, aber das ist schon so ein Fokus. Ohne Verstehen ändert sich nichts. Musterbrecher laden zum Spurwechsel ein. Und These Nummer 10, und damit sind wir dann auch quasi am Ende, lautet: Reden vor Kommunizieren. Reden vor Kommunizieren zielt darauf ab, ja, mit den Menschen zu sprechen und nicht einfach nur Informationen mit diesem klassischen Sender-Empfänger-Modell in die Organisation rein zu kommunizieren, in der Hoffnung, dass irgendjemand diese ganze Sache verstehen, ja, die ich da irgendwie kommunizieren will. Mit der Fragestellung, wann habe ich mich das letzte Mal darüber beschwert, irgendetwas sei mir nicht kommuniziert worden, obwohl ich eigentlich dachte, das hat mir noch niemand gesagt. Zweite Frage, warum fehlen mir manchmal die Worte, auch wenn ich die ganze Zeit über kommuniziere? Frage Nummer drei, wie viele Menschen beschäftige ich damit, den Text für Leadership-Kompasse zu texten? Ja, Führungsgrundsätze zum Beispiel, ja, wenn Sie in einem Workshop Führungsgrundsätze Ihrer Organisation erarbeiten und die verschriftlichen, wie lange dauert das Ganze, anstatt einfach zu reden darüber. Frage Nummer vier, wie lange ist es her, dass ich eine Unterredung in echter Dialogqualität zugelassen habe? Also nicht ja, über jemanden reden, beispielsweise in Mitarbeitergesprächen, sondern mit jemandem zu reden und sich da tatsächlich auf den Dialog einzulassen und voneinander zu lernen. Definitiv alles andere als einfach, aber mehr als spannend. Zusammenfassend schreiben die Autoren, im Zentrum steht das Experiment. Also, um sich auf die Zukunft vorbereiten zu können, müssen wir definitiv mehr experimentieren. Ich fasse die 10 Thesen noch einmal ganz kurz zusammen, damit Sie nochmal den Überblick darüber kriegen. These 1, Experiment vor Plan. These 2, Urteilskraft vor Instanz. These 3, harter Pol vor Regeln. These 4, Weglassen vor Hinzufügen. These 5, Machen vor Aufregen. These 6, Robustheit vor Effizienz. These 7, Struktur vor Kultur. These 8, Kunterbunt vor Digital. These 9, Verstehen vor Verändern. These 10, Reden vor Kommunizieren. Als kleine Bewertung zum Abschluss muss man natürlich sagen, okay, es ist, sind nicht unbedingt neue Aspekte, die in diesem Buch vorgestellt werden. Viele Dinge sind, wenn man sich mit Organisationsveränderungen, wenn man sich auch mit diesem ganzen New Work-Bewegung, Unternehmensdemokratie, selbstbestimmtes Arbeiten, Komplexitätsbewältigung, soziale Systeme und so weiter befasst, sind die nicht wirklich neu. Aber ich glaube, es ist, um so einen Einblick da rein zu kriegen, wie, ja, wie in Zukunft Unternehmen anders funktionieren müssen, also weg von der formalen Hierarchie hin zu Netzwerkstrukturen, weg von dieser Linienkommunikation hin zu agileren Strukturen, iterativem Ausprobieren von Experimenten und so weiter und so weiter. Da kann man hier mit diesem Buch einen ganz guten Einblick da rein kriegen. Deutlich wird auch, es ist natürlich kein Rezept und diese Rezeptartigkeit, die eben oftmals gefordert wird, die kann es in diesem ganzen Kontext auch gar nicht geben, weil ja, jede Organisation anders ist. Jede Organisation hat einen anderen Zweck, einen anderen Mehrwert, eine andere Existenzberechtigung, hat auch ein komplett neues oder ein komplett anderes soziales Gefüge dieses sozialen Systems, was da vorfindbar ist. Deswegen kann es keine Rezepte geben, aber, und das ist eben hier der Punkt, aber es macht Sinn, Änderungen experimenthaft vorzunehmen, zu überlegen, okay, lass uns doch mal dies und jenes ausprobieren. Wie gesagt, als Einstieg in diese Welt neuer Organisationen, neuer Organisationsformen, neuer Denkweisen bezogen auf Organisationen ist das Buch ein schnell, einfach zu lesender, relativ kurzer, auch es hat um die 100 Seiten, ja, Einblick in die Organisationen und in neue Arbeitsformen sozusagen. Das war die Buchempfehlung. Und jetzt habe ich ja gesagt, es gibt noch eine Ankündigung sozusagen in diesem Podcast. Ich werde Mitte Mai irgendwann, ich habe den Termin schon festgelegt, ich weiß es jetzt nicht genau, mein erstes Podcast-Interview führen. Ich bin ja immer auf der Suche nach Organisationen aus dem sozialen Kontext, die sich auf neue Wege machen wollen. Und ich bin tatsächlich fündig geworden dazu. Ich bin schon ein bisschen nervös, wie dieses Interview läuft, weil das ist mein erstes Interview und ich bin wirklich gespannt, ob naja, dieses Interview ankommt, ob es funktioniert, ob es auch rein technisch funktioniert, bin ich auch mal gespannt, weil ich bisher ja einfach nur diesen Podcast sozusagen hier bei mir in meinem Keller mit meinem kleinen Low-Budget-Equipment sozusagen aufnehme und da bin ich tatsächlich mal sehr gespannt drauf, wo das hinführt und wie das funktioniert. Das wird Ende Mai erscheinen, dieses Interview. Wie gesagt, bin ich sehr gespannt drauf, freue mich drauf und freue mich vor allen Dingen, dazu jemanden gefunden zu haben, der sich traut, ja, so in so einem Interview mal über die Erfahrungen von seiner Unternehmenstransformation sozusagen zu berichten und darüber, wie die Zukunft des Unternehmens aussehen kann, gerade eben im Kontext sozialer Organisation. Bin ich sehr gespannt drauf und hoffe, dass Sie dabei bleiben und sich das anhören. Würde mich dann natürlich über entsprechende Rückmeldungen freuen und wenn Sie Lust dazu haben, können wir auch gerne, wenn das mit diesem Interview klappt, auch gerne miteinander sprechen, wenn Sie das wollen. Ich bin gespannt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, einen schönen Abend, wo und wie auch immer Sie diesen Podcast hören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine kleine Bewertung bei iTunes freuen oder einen Kommentar oder wie auch immer in meinem Blog oder egal wo. Machen Sie es gut, bis dahin. Ciao, ciao.